Hallo und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Flo.
Wir haben Helena Kugler und Stefan Mauritz aus dem NRW-Forschungskolleg GROW an der Uni Köln bei uns. GROW, das steht für Gerontological Research on Wellbeing oder auf Deutsch Forschungskolleg Wohlbefinden bis ins hohe Alter. Und um nicht so viel zu verraten, ihr habt beide einen Abschluss als Master of Science, allerdings nicht in einem gerontologischen Studiengang. Was habt ihr denn eigentlich studiert und wie seid ihr dem Alter so auf die Spur gekommen?
Hallo an alle, ich bin Helena. Ich bin eigentlich Logopädin, also ich bin eigentlich aus dem therapeutischen Bereich, habe das auch jahrelang gemacht und habe es auch gelehrt, war also an einer Berufsfachschule und habe aber da auch schon tatsächlich ganz, ganz viel im gerontologischen Bereich gearbeitet und mit Schwerstbetroffenen. Das waren so meine Gebiete, die ich auch gelehrt habe, habe das auch unglaublich gerne gemacht und bin darüber so ein bisschen dahin gekommen, habe aber dann angefangen, 2012, glaube ich, ehrenamtlich im Hospiz zu arbeiten, in der Sterbebegleitung. Und darüber, ja, hat sich das Ganze nochmal verstärkt. Also das war so der Punkt für mich, der ausschlaggebende Punkt für mich, dann doch nochmal mich umzugucken, was gibt's denn noch, was macht mir wirklich richtig Spaß, was erfüllt mich. So bin ich in die Gerontologie gekommen und jetzt bei meinem Thema natürlich nochmal speziell zum Thema Tod und Sterben. Jetzt will ich schon ein bisschen was verraten. Aber ja.
Da kommen wir gleich auch noch drauf. Stefan, wie bist du denn zum Altsein und Altwerden gekommen und wo kommst du thematisch her?
Hallo von mir. Ich bin Soziologe von Haus aus. Ich habe im Bachelor Staatswissenschaften studiert, Schwerpunkt Sozialwissenschaften und dann im Master Soziologie und empirische Sozialforschung. Und so interessensschwerpunktsmäßig komme ich eigentlich aus der Familiensoziologie, also Familien, Partnerschaften, Trennung. Und bin nach meinem Masterabschluss erstmal ein Jahr weg von der Uni und habe ganz was anderes gemacht. Und bin dann über die Ausschreibung vom NRW-Forschungskolleg GROW mit dem Alternsschwerpunkt in Berührung gekommen und habe mir gedacht, naja gut, ältere Menschen haben ja auch Familie und Partnerschaften. Das würde sich ja ganz gut kombinieren lassen und so bin ich dann bei GROW gelandet.
Ist ja ganz cool, weil ich habe vorhin noch zu Tobi gesagt, es gibt auf die Frage möglicherweise zwei Antworten. Entweder man hat sich das bewusst ausgesucht und dann auch das Kolleg dazu gesucht. Oder andersrum, das ist irgendwie so durch Zufall passiert, aber dass es jetzt genau mit euch beiden natürlich auch beide Richtungen trifft, ist natürlich umso besser. Und ich glaube, da können wir dann auch später nochmal ganz gut, was auch die Vertiefung der Themen angeht, nochmal einsteigen. Super.
Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Aber dann Stefan, dann mach doch kurz direkt mal weiter. Also es stimmt schon, ich als Gerontologe von Haus aus würde ich sagen, ältere Menschen haben auch Familien. Wie sieht denn dein Thema eigentlich aus? Also womit befasst du dich? Wie lautet dein Kernanliegen?
Also in meinem Projekt geht es um die Partnerschaften und auch um Partnerschaftsauflösungen im hohen Alter, also bei den über 80-Jährigen. Und im ersten Teil meines Projekts habe ich mir angeschaut, was gibt es in dem Alterssegment überhaupt für Partnerschaftsformen und Lebensformen? Wie vielfältig sind auch Partnerschaftsformen in der Altersgruppe? Was gibt es auch an besonderen Lebensformen, die wir jetzt eigentlich nicht unbedingt erwarten würden? Und im zweiten Teil habe ich mich dann damit beschäftigt, was passiert, wenn sich diese Partnerschaften eben auflösen? Also in der Altersgruppe in der Regel durch Verwitwung und habe mir dann angeschaut, was passiert bei den Hinterbliebenen, wie verändert sich deren Gesundheitszustand, deren Sozialverhalten, auch wie verändert sich ihr eigenes Bild vom Altsein, sodass es dann eben in der Gänze dann so ein Bild ergeben soll, diese Partnerschaftsformen gibt es und das passiert, wenn die Partnerschaften, die eine unglaublich wichtige Funktion für ältere Menschen haben, dann wegfallen.
Nimm uns doch mal ein kleines Stück mit. Was für Partnerschaftsformen gibt's denn? Ganz naiv würde ich natürlich denken, Paar und Single. Ne? So das, was dann de facto ja eigentlich keine Partnerschaftsform mehr ist, das zweite, sondern eine alleinlebende Form. Welche Formen betrachtest du da überhaupt?
Also du hast natürlich völlig recht. Die prävalentesten Gruppen sind natürlich diejenigen, die mit ihrem Ehepartner oder ihrer Ehepartnerin zusammenleben, beziehungsweise diejenigen, die dann verwitwet allein leben. Aber es gibt auch in nennenswerter Größe, ja, wir sagen besondere Lebensformen. Zum einen natürlich dann mehrgenerationale Haushalte, also wenn Personen dann zum Beispiel zu ihren erwachsenen Kindern und deren Familien ziehen. Aber interessanterweise auch eine Partnerschaftsform, die wir in der Familiensoziologie als Living Apart Together Beziehungen bezeichnen. Das sind Partnerschaften, wo beide PartnerInnen eben nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, sondern zwei getrennte Haushalte haben. Und da haben wir jetzt in der Altersgruppe 80 plus auch einen größeren Anteil gefunden. Also insbesondere bei denjenigen, die tatsächlich noch eine Partnerschaft führen, finden viele Partnerschaften nicht in einem gemeinsamen Haushalt statt.
Kannst du das schon in etwa quantifizieren, dass man so eine Vorstellung hat, sind es 2, 5, 10, 20% der 80 plus in Partnerschaften oder von was für einer Gruppengröße reden wir da?
Über das Gesamtalterssegment sind es 13% aller Partnerschaften, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt stattfinden. Interessanterweise auch besonders zwischen Verheirateten. Was eigentlich ist, weil bei Living Apart Together Beziehungen in jüngeren Altersgruppen sind das häufig Personen, die diese Partnerschaftsform eher als Vorstufe für stärker institutionalisierte Partnerschaftsformen wie die Ehe sehen. Und in der Altersgruppe 80 plus ist es dann eben, man ist verheiratet und hat einen gemeinsamen Haushalt und dann aber irgendwann nicht mehr. In der Regel bedingt durch Pflegebedürftigkeit. Wie gesagt, 13% aller Partnerschaften im hohen Alter. Aber wenn wir dann nochmal verschiedene Subgruppen anschauen, zum Beispiel bei den über 90-jährigen Frauen, ist es mehr als jede dritte Partnerschaft.
Wow, das ist toll an dem Podcast, dass wir da selber auch immer noch was dazulernen. Das finde ich ganz, ganz stark. Um uns jetzt mal so thematisch ein bisschen Helena anzunähern. Stefan, noch eine letzte Frage an dich. Du hattest gesagt, dass mit der Verwitwung letztendlich, ne, oder dem Tod eines Partners, einer Partnerin, dass sich das auch aufs Altersbild auswirkt. Wie muss man sich das vorstellen? Und thematisch meine ich deshalb, weil Helena, du dich ja auch mit der Endlichkeit befasst. Aber vielleicht, Stefan, hast du da schon was rausgefunden? Untersuchst du das konkret oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich untersuche das jetzt gerade. Ich schreibe gerade einen Artikel dazu. Unsere Hypothese ist, dass Partnerschaftsübergänge ein Stück weit auch ein normatives Bild transportieren. Also zum Beispiel das Ereignis der Verwitwung ist schon in gewisser Weise assoziiert mit Altsein. Und dass, wenn ich diesen Übergang erlebe, sich mein Altersbild entsprechend anpasst. Umgekehrt zum Beispiel beim Eingehen einer neuen Partnerschaft, was man vielleicht eher mit jüngerem Alter in Verbindung bringt. Also unsere Annahme sollte dann auch dazu führen, dass ich vielleicht eher ein positiveres, jüngeres, individuelles Altersbild aufweise.
No pressure.
Ah, spannend. Okay, wann können wir denn deinen Artikel lesen?
Ja, wir wollen dieses Frühjahr noch einreichen. Also jetzt wahrscheinlich im April.
Okay, mal gucken, wann er dann veröffentlicht wird.
Ja, das steht ja immer noch mal auf einem anderen Blatt.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch, und davon gehe ich mal aus, auch sehr gute Artikel, müssen ganz häufig Schleifen drehen. Und das ist jeder, der irgendwie in dem Thema, für die Hörerinnen und Hörer, Helena nickt gerade auch wissend, die sich damit schon befasst haben, die kennen dieses Prozedere und wissen, dass es durchaus ein Kreuz ist. Helena, wie sieht denn dein Thema aus?
Ich beschäftige mich mit dem Thema Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Also was macht das überhaupt mit mir, wenn ich mich damit beschäftige? Da hat das positive Effekte, hat das negative Effekte? Das ist so mal ganz grob diese Ausgangsfrage und beziehe mich eben dabei auf ältere Menschen, also Menschen im Alter über 80 und auf Menschen, die eine lebenslimitierende Erkrankung haben. Also was machen die überhaupt? Wie setzen die sich überhaupt auseinander? Setzen die sich auseinander? Und wenn ja, inwiefern hat das einen Einfluss auf deren Wohlbefinden? Ist es vielleicht sogar eine Determinante des Wohlbefindens? Und das ist so die übergeordnete Fragestellung. Und dazu habe ich so ähnlich wie bei Stefan auch an Teilprojekten gearbeitet. Und habe als erstes ein Systematic Review angefertigt über die Effekte der Auseinandersetzung. Der ist veröffentlicht, der ist schon durch. Und da habe ich mir eher so semiprofessionelle und professionelle Verfahren angeguckt. Also was gibt es auf psychosozialer Ebene in dem Versorgungsbereich überhaupt? Und habe dann in meinem zweiten Projekt, das war auch so mein Herzprojekt, das hat mir echt richtig Spaß gemacht, habe Interviews geführt. Was natürlich durch Corona etwas erschwert war, weil ich habe es im Endeffekt dann doch geschafft und habe da eben auch hochaltrige Menschen und lebenslimitierend erkrankte Menschen befragt zum Thema, was macht ihr, was habt ihr für eine Haltung überhaupt auch zur Auseinandersetzung und eben auch dann so, wie habt ihr das erfahren? Also was hat das mit euch gemacht, wenn ihr euch auseinandergesetzt habt, um dadurch eben nochmal zu schauen, wie sieht unser Versorgungskontext überhaupt aus? Gibt's genug? Ist es zugänglich genug? Fokussieren wir uns immer noch zu sehr auf physikalischen Schmerz und die psychosoziale, existenzielle Ebene bleibt zurück und dementsprechend auch da Empfehlungen aussprechen zu können.
wo du schon eingangs gesagt hast, du hast dich mit der Frage auseinandergesetzt, ob es jetzt positive oder negative Effekte hat, sich damit auseinanderzusetzen. Kannst du uns diese Frage beantworten oder ist es wie in der Wissenschaft halt so häufig differenziert zu betrachten?
Ja, man wird ja auch immer dazu ermutigt zu sein, auch hinsichtlich der Ergebnispräsentation. Also es ist insgesamt schon so, dass selbst die Menschen, die sagen, ich bin eigentlich da nicht und ich will eigentlich nicht mich auseinandersetzen oder ich habe mich noch nicht auseinandergesetzt, obwohl ich jetzt zum Beispiel eine Krebsdiagnose vor 3 Monaten bekommen habe, die sagen, ich weiß, ich müsste eigentlich. Also die Grundhaltung ist so, ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Auch von denen, die eher eine ablehnendere Haltung da einnehmen. Insgesamt ist es so, dass ganz viele positive Wirkungen beobachtet werden können oder erzählt werden. Zum Beispiel, dass es ganz viel als Orientierung dient, den weiteren Lebensweg zu gestalten, dass es ganz viel Sicherheit gibt, dass es einfach ganz schön ist, ein gutes Gefühl ist, es zu teilen, dass nicht ich nur die Einzige bin. Weil wenn ich mich auseinandersetze und mit anderen darüber spreche, dann hat das eben auch einen positiven Effekt, weil man eben teilen kann. Und deswegen ist es in der Gänze tatsächlich so, dass jetzt in meinem Projekt es so war, dass ganz viele positive Effekte dadurch entstanden sind.
Da würde ich gerne nochmal fragen, weil es ja etwas ist, was für die Hörerinnen und Hörer vielleicht insofern natürlich auch ganz privat interessant sein könnte, wenn in Familien, nämlich wenn da beispielsweise dieses Thema von Eltern, Großeltern angebracht wird, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Und ich weiß aus anderen Kontexten, dass das ja nicht immer aufgegriffen wird von Familien. Das heißt, könnte man da jetzt pointiert sagen, Familien sollten diesem Raum geben und nicht sagen, ach Mensch, Oma, du wirst 100 und mach dir, ne, du bist doch noch so fit.
Ja, so das typische Thema, woran ich jetzt direkt denke, ist so Vorsorge. Also diese ganzen Dokumente, die viele Menschen eben aber auch schon haben, tatsächlich in Deutschland jedenfalls. Also Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht. Und das höre ich einfach total häufig, ne? Also wer hat's nicht? Und ist es ein Thema und ist es kein Thema? Es ist natürlich viel Thema und es gehört zu einer Auseinandersetzung häufig auch dazu. Ich finde es schwierig, das so pauschal zu sagen, weil Menschen, die in einer wirklich komplett ablehnenden Haltung sind, die damit zu konfrontieren und den damit so aufzubinden, da würde ich sagen, bin ich auch nicht der Mensch für. Da würde ich einfach Raum geben. Aber ich glaube schon, dass es vielleicht gut ist, dieses Thema, was ja schon immer noch eher Tabuthema ist, als das Thema, was jetzt irgendwie beim Dinner besprochen wird, das Thema immer mal wieder anzusprechen und so vielleicht auch so ein bisschen die Scheu und diese Vehemenz des Themas zu nehmen und immer wieder zu gucken, okay, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Raum und vielleicht gibt es eine Motivation, mal anzufangen. Trotzdem würde ich jetzt nicht pauschal sagen, okay, ne, Auseinandersetzung ist gut und alle müssen sich jetzt bitte auseinandersetzen. Das ist natürlich auch irgendwie dann zu sehr generalisiert.
Das hätte ich tatsächlich auch gar nicht sagen wollen, sondern eher, dass wenn der Impuls kommt, sich auseinander, also ne, von einer älteren Person, sich mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen, dem dann den Raum zu geben und nicht zu sagen, das wird schon, ne? Und Unkraut vergeht nicht und was man dann so kennt. Ne?
Das finde ich ganz schön, Helena, was du gerade gesagt hast. Auch viele Fragen, gerade im Bereich des Endlichen und in der eigenen Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens, gibt es ja auf manche Sachen auch gar keine gute Antwort. Ne? Und es gibt ein sehr schönes Buch von Odo Marquardt. Ich weiß nicht, ob der dir schon mal oder ob der euch irgendwie auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Das Buch nennt sich Endlichkeitsphilosophisches, insofern passt es ganz gut. Und Odo Marquardt hat mal gesagt, Antworten sind die oder seien die höflichste Form der Ratlosigkeit. Ja, und er regt eben auch dazu an, einfach auch das offene Ohr zu haben, vielleicht zuzuhören, zu lernen, auch von Menschen, die eben über ihre Endlichkeit kontemplieren und nicht immer dieses Zugehen, wie du es eben auch schon gesagt hast, in Form von gesellschaftlichen Angeboten, der Patientenverfügung, der Vollmacht, also so dieser Problemlösemechanismen zu bieten, sondern das Thema erstmal aufzunehmen und damit auch ernst zu nehmen.
Ja, total. Also das Thema auch erstmal sein zu lassen. Das ist oft so unser Impuls, so okay, jetzt muss ich reagieren. Na, jetzt gibt es irgendwie das Thema hier und vielleicht gibt es auch noch eine damit verbundene Emotion oder mehrere Emotionen. Und manchmal braucht es das gar nicht. Ganz viele sagen auch so, das ist einfach die Zeit und das Ohr und so, was die Menschen mir schenken. Und deswegen müssen es auch nicht unbedingt professionelle Fachkräfte sein, ne, die da irgendwie zuhören und da in diese Gespräche reingehen, sondern manchmal braucht es einfach nur jemanden, der einfach zuhört und sich die Zeit nimmt. Und Lösungen, ja, das finde ich genau richtig gesagt so. Es gibt einfach auf manche Fragen keine Lösung oder keine richtige oder falsche Antwort.
Ich würde vielleicht nochmal gerade einen Schritt zurückgehen und den Anfang der Sendung nachholen, weil diejenigen, die uns schon öfter gehört haben, die wissen, dass wir eigentlich am Anfang immer unsere Gäste fragen, wo sie sind und wie so ein typischer Alltag aussieht. Ich weiß, das bricht jetzt ein bisschen, weil wir gerade auch inhaltlich eingestiegen sind, aber ich glaube, da kommen wir schnell wieder zurück. Und die Frage führt hoffentlich auch ein bisschen dazu. Ich weiß nicht, Helena, ich würde einfach direkt bei dir bleiben. Wie müssen wir uns denn eigentlich vorstellen? Wie sieht denn so ein normaler Alltag in so einem Promotionskolleg oder als Promoventin allgemein überhaupt aus? Und wie schlägt man sich durch als Doktorandin?
Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt, als ich damit angefangen habe und habe mir gedacht, meine Güte, 3, 3,5 Jahre, wie soll ich die denn füllen? So viel habe ich doch gar nicht zu tun. Aber doch, am Anfang bin ich da ziemlich naiv reingegangen. Ich habe mir das die ersten 3 Wochen tatsächlich aber auch noch ziemlich konkret gedacht und wusste gar nicht, wie man sowas aufbaut. Und im Endeffekt ist es ganz, ganz viel Recherchearbeit. Also ich lese unendlich viel. Ich habe es, glaube ich, geschafft, ein Buch zu lesen in den letzten 3 Jahren, weil ich einfach so viel Literatur lese. Gut, ich habe jetzt natürlich auch ein Systematic Review geschrieben. Da liest man natürlich noch mehr, aber...
Kannst du mal ganz kurz erklären, was ein Systematic Review ist?
Ja, es ist eine Literaturübersicht. Das heißt, ich sammle zu einem bestimmten Thema relevante Literatur, relevante Artikel und Studien und fasse die zusammen aus einer sehr großen Grundgesamtheit, die ich mir eben anschaue. Und deswegen muss ich definitiv viel lesen. Dazu kommt eben Vorbereitung von Interviews, Durchführen von Interviews, ganz viele Teambesprechungen, was mir auch gar nicht so klar war. Ich dachte immer, ich sitze da alleine in meinem Büro und prutschel mir da irgendwie meine Sachen zusammen. Aber man hat eben verschiedene Teams, verschiedene Forschungsteams, in denen man sich immer wieder austauscht, immer wieder Ideen bekommt, Rückmeldungen bekommt, immer wieder anpassen kann. Natürlich auch eigentlich Kongresse, der Besuch von Kongressen, auf Kongressen vorstellen. Das hat mir total Spaß gemacht im ersten Jahr, ging natürlich dann nicht mehr wegen Corona, aber das habe ich total gemocht. Und da nochmal Inspiration zu bekommen, mit anderen ExpertInnen sich zu besprechen, das fand ich auch super spannend. Dann habe ich auch mit einer Kollegin Angelique Herler viel gemacht in Zusammenarbeit. Das heißt, ich war in mehreren Projekten auch involviert dann noch. Und so ist der Alltag tatsächlich ratzfatz relativ voll. Und deswegen, ja, habe ich die 3,5 Jahre doch relativ viel gearbeitet.
Und man kann ja das Ergebnis oder zumindest Teile der Ergebnisse, du hast ja gerade in dieses Systematic Review angesprochen, auch auf den Seiten der Uni Köln sehen. Ich wird noch mal jetzt zu deinem Kollegen Stefan rübergehen. Stefan, du liest sicherlich ähnlich viel und meine erste Frage, liest du denn noch mit Genuss oder ist eigentlich schon vorbei mit dem Genuss am Lesen?
Ich glaube, ich habe in meiner Promotionszeit nicht ganz so viel gelesen wie Helena, aber auf jeden Fall auch viel. Und das Studienlesen macht mir tatsächlich auch noch Spaß. Und ich kann tatsächlich auch in meiner Freizeit noch Belletristik lesen, was ich tatsächlich auch nicht erwartet hätte. Aber da hat auch die Pandemie ihren Beitrag geleistet, dass man irgendwie auch das private Lesen nochmal neu entdeckt hat. Ich würde auch total unterstreichen, was Helena gesagt hat. Also man hat am Anfang da vielleicht doch noch, auch wenn man ja studiert hat und alles und damit mit der Wissenschaft Berührung hatte, aber doch irgendwie ein sehr naives Bild davon, was die Wissenschaft doch für ein langwieriges Unterfangen ist und dass man die Zeit auf jeden Fall braucht. Ja, und mein Tag ist auch sehr viel mit Lesen, da findet auch sehr viel Lesen statt. Ich arbeite ja jetzt auch noch viel mit Datensätzen und mache Statistik und so. Das ist dann nochmal eine ganz gute Abwechslung, dass man nicht so den ganzen Tag über seinen Studien hängt, sondern dann auch einfach mal eine ganz andere Tätigkeit hat. Ne? Die Statistik ist dann einfach nochmal was anderes dann. Und mir macht das Schreiben auch sehr viel Spaß. Also wenn man dann Ergebnisse hat und sein Ergebnis dann, ja, seine Ergebnisse zusammenfasst und einen Artikel schreibt, was ja auch nochmal ein sehr langwieriger Prozess ist. Ne? Dann kriegt man wieder Feedback von Kolleginnen und Kollegen, arbeitet das ein, tauscht sich nochmal neu aus, überdenkt nochmal diesen oder jenen Punkt. Ne? Und am Ende hat man dann auch einfach ein Produkt und im besten Fall ist man dann auch irgendwie zufrieden damit. Und das wäre dann auch immer ein ganz schöner Prozess, wenn man sowas abgeschlossen hat und dann weiß, okay, ich habe da jetzt sehr, sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt, aber das ist jetzt auch irgendwie ein Produkt, mit dem ich mich identifizieren kann und wo ich auch ein Stück weit stolz drauf bin. Ne?
als Helena gesagt hatte, dass sie da sehr naiv reingegangen ist, da hattest du, Stefan, du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, so richtig fast schon inbrünstig genickt. Und ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil mir das auch so ging bei meiner Promotion. Jetzt würde mich natürlich interessieren, rückblickend, worin habt ihr euch denn am meisten verschätzt? Also was hat dich denn überrascht an deinem Arbeitsalltag, womit du einfach irgendwie nicht gerechnet hattest?
Was bei mir relativ viel Zeit einnimmt, ist so der ganze Start. Also bis man mal eine fertige Konzeption hat von einem Teilprojekt, das man jetzt bearbeiten will. Also ich sag mal, wenn mal die Forschungsfrage und die Hypothesen steht, dann schreibt sich's auch irgendwie runter. Aber so dieser ganze gedankliche Prozess, der da im Vorfeld steht, halt in Verbindung mit, ne, sich nochmal austauschen, das irgendwie kritisch diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen, auch Sachen vielleicht nochmal ganz umschmeißen und so und nochmal wieder von vorne anfangen. Das ist das, was in meinen Projekten, glaube ich, mit am meisten Zeit einnimmt. Und was ich jetzt zumindest nicht erwartet habe, wir hatten das ja auch schon andiskutiert, Tobi, wenn man dann seinen Artikel zu Ende geschrieben hat, wie viel Zeit dann noch ins Land geht, bis er dann publiziert ist. Also über die ganzen Review-Schleifen und ja auch intern erst nochmal Schleifen mit Feedback hat, aber dann tatsächlich auch bei den Journals, wie viel Zeit man da einrechnen muss, bis man Rückmeldungen bekommt, bis man vielleicht auch wieder von vorne anfangen muss oder bei einem anderen Journal einreichen muss oder so. Reviewer-Kommentare sind nicht immer ganz einfach umzusetzen. Das ist auch, zieht eine Menge Arbeit mit sich.
Ja, wenn mehrere Reviewer sind, die sich am besten noch widersprechen, ja, dann wird's ganz elegant, ne? Ja. Helena, kannst du irgendwas identifizieren, was dich überrascht hat?
Also ich glaube, rückblickend war es echt so die Art zu arbeiten. Ich war halt vorher wirklich Lehrerin an der Berufsfachschule. Ich hatte einen super getakteten Zeitplan, war froh, wenn ich eine Mittagspause nehmen konnte. Und jetzt saß ich irgendwie in meinem Büro die ersten Wochen und dachte mir, okay, jetzt irgendwie hast du ganz viel Zeit und jetzt kannst du dir deinen Alltag selbst gestalten und deine Aufgaben selbst gestalten und suchen aber auch erstmal. Und das fand ich irgendwie total verrückt. So diese Art zu arbeiten musste ich erstmal reinkommen. Und aber auch, also das, glaube ich, war schon auch rückblickend das, was mich am meisten erstaunt hat, dass man so lange braucht, bis das Setup, bis zur Fragestellung, bis zu einer konkreten Idee für ein wirklich tatsächlich stattfindendes Forschungsprojekt steht, dass es so lange dauert und so viel an Hintergrundwissen braucht, da war ich schon echt baff, weil ich bin so eine, ich habe es gerne effizient und schnell und das fertig und dies fertig. Und da musste ich mich schon auf jeden Fall dran gewöhnen, an dieser Art und Weise zu arbeiten, was mir aber jetzt auch zugute kam, weil ich schon gerne idealistisch bin und gerne die Sachen so mache, dass sie wirklich meinen Ansprüchen auch genügen. Und das fand ich irgendwie auch schön daran, dass man da die Möglichkeit hat, wirklich so zu arbeiten, wie man das gerne haben möchte. Und dann eben, wie Stefan schon gesagt hat, die Ergebnisse dann auch hat in einem Artikel und damit auch dann zufrieden ist und gerne rausgehen kann. Das fand ich toll,
ja. Das ist ja auch wirklich eine tolle Möglichkeit, wie ihr es beschreibt, ne? Also auf der einen Seite hat man wirklich exklusiv Zeit, um auch mit dem Thema, was man anstrebt, diese zu füllen und das auch nach den eigenen Wünschen und fachlichen Bedarfen gut zu bearbeiten. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, wäre nochmal mit Blick auf diese Kollegstruktur. Wie ist dieses Forschungskolleg eigentlich aufgebaut und wo ist euch das auch eine Hilfe? Also du hast ja vorhin, Helena, gesagt, du hast dir das eigentlich so vorgestellt, du würdest da alleine vor dich hinkuscheln und irgendwann würde diese Arbeit so aus dir selbst heraus erwachsen, aus der Beschäftigung mit dem Thema an sich. Aber das scheint ja doch anders zu sein. Und in so einem Kolleg, soweit ich das kenne, gibt es ja auch bestimmte Routinen, die dann gemeinsam vollzogen werden. Vielleicht könnt ihr beide da auch uns nochmal einen Einblick geben, wie das allgemein, aber auch speziell jetzt mit Blick auf das Grow-Forschungskolleg so veranlagt ist.
Ja, wir sind im Forschungskolleg zu 10 und im Endeffekt forschen wir alle zum ähnlichen Thema, aber doch auch unterschiedlich, ne? Also sowohl methodisch unterschiedlich als auch thematisch, ne? Also Stefans Thema jetzt zum Beispiel Partnerschaften hat, sage ich mal, relativ wenig Berührungspunkte mit meinem Thema Auseinandersetzung mit der Endlichkeit. Und so sind wir eben aufgeteilt in 3 Teilbereiche auch nochmal. Also die 10 DoktorandInnen sind nochmal aufgeteilt in 3 Subteams, nenne ich jetzt mal. Und trotzdem findet einiges wirklich in der Gemeinschaft, also in diesem großen Team statt. Egal, ob wir jetzt irgendwie zusammen Mittag essen oder unsere Teamsitzungen machen, kleinere Vorlesungen arrangieren. Wir haben auch wirklich Wissenschaftskollegtagungen gemeinsam organisiert und durchgeführt. Wir können immer an die anderen Türen klopfen. Das fand ich irgendwie total erstaunlich. Ich dachte mir so, okay, jetzt musst du jetzt hier ganz alleine alles machen. Aber alle Türen sind offen, super hilfsbereit. ich weiß nicht, ne, obwohl Stefan jetzt zum Beispiel quantitativ forscht und ich qualitativ, habe ich Stefan zum Beispiel auch schon, habe ich schon so oft irgendwie vor seinem Schreibtisch gestanden auch und irgendwie was gefragt. Und wenn es nur ist, kannst du mal eben irgendwie über die halbe Seite Ergebnisteil drüber lesen, ob das für dich schlüssig ist oder so. Ne? Also es ist schon ein schöner Austausch. Und im Subteam, ne, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist so in drei Subteams nochmal aufgeteilt, da findet zum Beispiel jetzt in meinem Subteam schon auch sehr viel an Austausch statt. Wir wissen immer, auf welchem Stand die anderen sind. Wir wissen immer, was sie gerade machen, welche Probleme es gibt. Das geht sogar so weit, dass wir uns wirklich immer Ziele aufgeschrieben haben wöchentlich und die dann gemeinsam evaluiert haben. Das war schon echt eine richtig schöne Erfahrung, so dass es eben so ist, dass man wirklich die anderen Leute fragen darf, ohne immer eine Gegenleistung bringen zu müssen in dem Moment.
Und es ist ja wahrscheinlich auch methodisch nochmal ganz interessant, ne? Also du hast ja vorhin gesagt, Stefan, du arbeitest sehr empirisch, viel auch mit Statistik. Du hingegen, Helena, wenn ich das richtig verstanden habe, eher qualitativ empirisch, also mit ganz anderen Methoden auch. Habt ihr da auch davon profitieren können, von so einer Art Methodenmix oder von dem Austausch? Wie geht das eigentlich in der praktischen Umsetzung, diese Forschungsfrage auch zu bearbeiten?
Ja, total. Also ich habe eigentlich mein ganzes Studium immer nur quantitativ gearbeitet und hatte jetzt bis auf die ganz basic Grundvorlesung zu den Methoden der Sozialwissenschaften eigentlich ganz, ganz wenig Berührungspunkte mit qualitativen Arbeiten. Und da war das natürlich sehr spannend, dass wir jetzt hier 10 Personen sind, die aus so unterschiedlichen, also fachlichen Hintergründen kommen, aber natürlich auch aus methodisch andere Zugänge wählen, um ihre Projekte zu bearbeiten. Und wie Helena gesagt hat, wir sind da ja auch in einem ständigen Austausch. Natürlich jetzt seit der Pandemie ein bisschen eingeschränkter, aber auch gerade davor, als wir halt angefangen haben, unsere Projekte zu konzipieren. Und da war das natürlich sehr spannend zu sehen, was wählen die Kolleginnen für Zugänge und darüber auch zu diskutieren, um seinen eigenen Horizont auch einfach zu erweitern. So, ah ja, okay, mit der Methode könnte man das auch untersuchen. Und wie funktioniert eigentlich so ein Review, was wir jetzt gerade auch schon angesprochen hatten? So, ne, was sind da vielleicht so Fallstricke, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe? Genau, habe ich, glaube ich, sehr von profitiert persönlich.
Jetzt muss ich nochmal kurz einhaken, weil der Flo natürlich eine Frage gestellt hat. Also was, die kann man ja eigentlich nur mit Ja beantworten, ne? Profitiert man irgendwie so vom Methodenmix? Was mich ja jetzt interessiert, mal so Hand aufs Herz, nervt es nicht auch manchmal? Also ganz ehrlich, wenn man dann so in der Gruppe ist und dann sagen 9 oder ne, sind noch 9 andere und vielleicht sagt die Hälfte davon, ja, mach doch mal so, ne? Und man denkt, ey, ich habe sowieso schon genug Arbeit. Oder irgendjemand sagt, ja, ist denn jetzt wirklich, ne, Helena, so, ja, qualitative Forschung, ist die denn aussagekräftig genug? Ne, wir kennen ja so diese Diskussionen, die sicherlich fruchtbar sind, aber also ist das wirklich alles so eitel Sonnenschein?
Also so missgünstig hast du noch nie auf eine Frage von mir reagiert.
Das war eine gute Frage. Eine gute Vorlage für eine Anschlussfrage.
Okay.
Na klar, Tobi, die Sonne scheint immer. Nein, die Sonne scheint natürlich auch gar nicht immer, aber das war echt wenig so. Also dass ich sagen würde, ich war irgendwann richtig genervt von irgendwelchen Kommentaren, die für mich eine Mehrarbeit bedeuten würden oder von irgendwelchen Kommentaren, die nicht gepasst haben, das hatte ich tatsächlich nicht. Das, was manchmal vielleicht noch so ein bisschen mich so ein bisschen in meinem Alltag gebremst hat, war so dieses, okay, wir haben jetzt ein Team und dann besprechen wir nochmal irgendwie die statistischen Ergebnisse von XY. Und ich wusste, okay, das ist jetzt für mich irgendwie, da kann ich jetzt keinen Beitrag leisten und das ist auch dann so weit für mich, dass ich da nichts verstehe. Dann habe ich mich schon ausgeklinkt, muss ich sagen, manchmal. Aber ansonsten hatten wir das echt ziemlich wenig, oder Stefan?
Ja, also würde ich auch schon unterschreiben, was du sagst. Genervt war ich da, glaube ich, auch nie, wie du das formuliert hast, Tobi. Klar gibt es so Situationen, wo man sich so denkt, okay, ich würde es vielleicht anders machen oder da vielleicht einfach einen generellen anderen Zugang wählen. Oder gerade wenn man nicht so tief drin ist, ist es halt auch schwer, dann dieses Verständnis zu entwickeln. Und natürlich, wie Helena auch sagt, gibt es so Sachen, da kann man halt einfach nichts beitragen, weil man in dieser Methode nicht so fit ist oder sich damit halt einfach generell nicht so gut auskennt, so klar. Dann sind manche Diskussionen sehr kleinteilig und langwierig, ne? Aber so, das gehört halt auch dazu, ne? Wenn ich jetzt mit meinem Themenbereich in der Teamsitzung irgendwelche statistischen Fragen erörtere, ist es auch für manche vielleicht nicht so gut relatable, ne?
Dann war ich von mir genervt, dann zum Beispiel jetzt gerade habe ich meinen Hintergrund geschrieben für einen Artikel und eine Angelique sagt dann, ja, ich würde das komplett umstellen, anders strukturieren, das in die Diskussion tun. Ich bin gerade so fertig und denke mir, nein, jetzt muss ich da wieder dran, jetzt muss ich das wieder umschreiben, aber ich bin doch nicht von ihr genervt, sondern denke, oh nein, ich will doch jetzt nicht nochmal in diesem Schreibprozess. So vielleicht. Aber hat dann wenig mit den anderen zu tun. Eher mit mir.
Kann ich aber trotzdem gut nachvollziehen, ja.
Wie ist denn das? Also ihr habt jetzt ja beschrieben, dass es schon einen sehr anregenden Austausch und produktiven Austausch untereinander gibt. Jetzt seid ihr in einem gerontologischen Feld unterwegs als Quereinsteiger bzw. Quereinsteigerin der Gerontologie. Findet denn auch ein Austausch über das Kolleg hinaus mit Gerontologen, Gerontologinnen statt? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben im ersten Jahr nochmal so eine kleinere interne Vorlesungsreihe gemacht zu ausgewählten Fragen der Gerontologie, wo auch betreuende Professoren und Professorinnen des Kollegs dann da waren und aus ihrer Forschung berichtet haben oder grundlegende Konzepte nochmal erörtert haben, um da alle so auch ein bisschen auf einen Stand zu bringen. Und dann sind wir natürlich jetzt auch viel auf Konferenzen und Tagungen gewesen. Also gut, in den letzten 2 Jahren überwiegend online, am Anfang auch in Präsenz und jetzt ja auch wieder, die ja in der Regel eher einen gerontologischen Schwerpunkt hatten, wo man natürlich mit anderen WissenschaftlerInnen in Kontakt gekommen ist, sich vernetzen konnte. Ich habe zum Beispiel auf einer Tagung von der Uni Vechta, Kollegin von der Uni Frankfurt kennengelernt, Luisa Bischof, mit der ich jetzt zum Beispiel diesen Artikel zu den Alternsbildern schreibe. Ne? Das gerade so Tagungen fand ich da eigentlich immer ganz gute Gelegenheiten, auch als, ich sag mal, Quereinsteiger mit Leuten in Kontakt zu kommen, die sich auch schon sehr lange mit der Gerontologie beschäftigen.
Wie ist denn das, wenn ich dann direkt danach fragen darf? Geht man dann lieber auf Soziologietagung, jetzt du als Soziologe, weil ne, man kennt sich, man kennt die Crowd irgendwie besser? Oder geht man dann lieber zu Gerontologietagung, weil man da einen starken Themenschwerpunkt hat und sich denkt, okay, ich will mich nochmal stärker in die Szene reinvernetzen oder ich lerne da natürlich Positionen kennen, die ich aus der Soziologie eben nicht so habe. Ne?
Ja, ein Stück weit beides. Also ich glaube, ich war mehr auf SoziologInnen-Veranstaltungen, einfach weil ich mich da auch mehr als Soziologe verstehe so und auch in dem Feld mehr meine Artikel platzieren möchte. Aber wir waren auch auf sehr vielen Tagungen mit gerontologischen Schwerpunkten. Häufig, weil sie dann thematisch die Calls besser zu unseren Arbeiten gepasst haben oder so. Und man sich dann auch gut einbringen konnte.
Linda, wie ist es bei dir? Wie nimmst du das wahr?
Was ich bemerkenswert fand, ist, wie einfach es dann doch irgendwie war, auf Menschen zuzugehen, auf Kongressen zum Beispiel, und mit denen ins Gespräch zu kommen über eine bestimmte Thematik und dass die auch sich Zeit dafür genommen haben. Also das hat mich immer erstaunt. Es ist egal, ob ich irgendwie in Australien war und mit einer Australierin, die in einem tollen Forschungsprojekt arbeitet, mich ausgetauscht habe zum Mittagessen und daraus total viel mitnehmen konnte und auch im Nachhinein noch zum Beispiel über Mail Kontakt halten konnte. Oder ob es eben war, keine Ahnung, zum Beispiel Tobi Dicht habe ich ja jetzt auch irgendwie in Vechta auf einer Summer School kennengelernt. Und es ist irgendwie einfacher, als ich gedacht hatte, dass da Kontakte entstehen, die wirklich auch längerfristig interessant sein können oder ne, irgendwie in irgendeiner Weise einen voranbringen. Egal, jetzt kann ja auch mal persönlich sein oder jetzt natürlich auch viel inhaltlich wissenschaftlich. Und das fand ich schon schön in diesem ganzen Wissenschaftskontext, wie offen ich die Menschen doch auch wahrgenommen habe und wie bereit die sind, doch auch was von ihrer Zeit, die schon auch bei allen Menschen oft kostbar ist, dann auch abzugeben. Das fand ich irgendwie ganz toll.
Eine, tatsächlich eine Erfahrung, die wir mit dem Podcast auch machen, wofür wir sehr dankbar sind. Ich würde gern noch einen Punkt von Stefan aufgreifen und an dich, Helena, weitergeben. Stefan hatte gerade gesagt, dass es zu Beginn dieses Kollegs wie so eine Einführungsvorlesungsreihe gab, nochmal wie so ein, ich sag mal, so ein Crashkurs Gerontologie aus verschiedenen Perspektiven. Was habt ihr denn als Quereinsteiger, Quereinsteigerin gebraucht an gerontologischem Wissen? Kann man das überhaupt so auf den Punkt bringen, dass ihr vorher nicht hattet? Also ne, was ist so eine speziell gerontologische Perspektive, gerontologisches Köfferchen, wie auch immer man es nennen will, das als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin besonders hilft?
Es sind auf jeden Fall, also für mich war es auf jeden Fall ganz stark anfangs, einmal so, doch, das ist jetzt vielleicht nicht spezifisch gerontologisch, aber so dieser Methodenüberblick, Forschungsmethodenüberblick, das hatte ich schon sehr stark, weil ich erstmal wieder in die Forschung reinkommen musste, weil ich so, es war schon so lange her, dass ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und jetzt spezifisch gerontologisch war es auch so ein bisschen dieses sich herantasten überhaupt an dieses Feld im Allgemeinen. Also wie ist so insgesamt die Stimmung? Was gibt es für Themen? Welche Themen sind gerade auch irgendwie aktueller oder weniger aktuell? Wie ist der Forschungsstand zu den verschiedenen Themen? Also egal, ob es jetzt beispielsweise Thema Wohlbefinden ist, was jetzt bei uns natürlich irgendwie so das grobe Thema ist, da musste ich erstmal, ich habe angefangen in einem Forschungskolleg, da geht es um Wohlbefinden im Alter und hatte aber eigentlich gar kein richtig gutes Hintergrundwissen dazu. Was gibt's jetzt da überhaupt? Ne? Also welche Modelle gibt es? Wie ist der Forschungsstand dazu? Und ich musste mich schon ganz schön von Grund auf da so herantasten an die Gesamtthematik. Thema Alternsbilder zum Beispiel finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Habe ich mir noch nie vorher Gedanken drüber gemacht. Und sich überhaupt mal so klar zu werden, okay, was gibt es da eigentlich auch, ne, an Themen, die jetzt gerade aktuell sind, die gerade auf Kongressen viel behandelt werden. Und ja, es war schon sehr grundlegend bei mir, so sich da einzufinden.
Ich hatte gerade, wo Helena das auch mit aktuellen Themen angesprochen hat, es ist jetzt nicht spezifisch auf diese Vorlesungsreihe gemünzt, aber durch die Debatten, die wir im Kollegs intern geführt haben über die einzelnen Themen, gerade in Verbindung mit den Professorinnen und Professoren oder beziehungsweise den BetreuerInnen halt auch, da sind für mich eher so Schnittstellen klar geworden, wo so die gerontologische Debatte gerade verläuft. Ich sag mal so, Successful Aging hatten wir Kollegs intern sehr, sehr lange Debatten drüber geführt und so, ne? Dass wir darüber dann so mitbekommen haben, okay, das sind gerade irgendwie die Diskussionen, die laufen. Es hat mich dann mehr ein Stück weit abgeholt, als jetzt die Grundkonzepte kennenzulernen. Ne?
Und gibt es denn so Sachen, von denen ihr sagt, also ihr habt ja gerade beschrieben, wenn ich das so zusammenfassen würde, ist ja so ein Übergang als QuereinsteigerIn in so ein Promotionskolleg, wo es auf einmal um Gerontologie geht, auch ja so ein bisschen eine Einwilligung ins Zufällige. Ja? Habt ihr denn neben den eben geschilderten methodischen oder inhaltlichen Sachen, die ihr euch vielleicht noch aneignen musstet, irgendwie auch so Einsichten oder bestimmte Spezialitäten der Gerontologie für euch entdeckt, von denen ihr auch überrascht wart? Also wo euer Altersbild quasi sich intern nochmal reformuliert hat oder ähnliches?
Also was sich bei mir auf jeden Fall ein Stück weit herauskristallisiert hat, ist jetzt in meinem Themenbereich, also gerade wenn wir über Verwitwung sprechen, dass ich mich so ein Stück weit meine eigene normative Vorstellung davon verändert habe, dass man Verwitwung eben nicht nur als genuin negatives Ereignis begreifen kann, dass die betroffenen Personen das nicht immer zwangsläufig als negatives Ereignis begreifen. Und da hat die Forschung vielleicht auch ein Stück weit noch einen blinden Fleck, dass wir jetzt zum Beispiel auch zeigen konnten, ne, wenn einem vorher zum Beispiel partnerschaftliche Pflege irgendwie ein belastendes Thema war, dass die Verwitwungseffekte nicht so negativ ausfallen, wie wir das vielleicht erwartet hätten. Ne?
Ja, bei mir ist es, glaube ich, das Thema Selbstbestimmung, was da im Vordergrund steht. Also es gibt so viel Forschung und es gibt so viel, wo wir glauben, okay, das ist gut oder das ist nicht gut für einen Menschen ab 60, ab 80, was auch immer, oder einen Menschen, der eben eine lebenslimitierende Erkrankung hat. Und ich habe mein Alternsbild schon nochmal so ein bisschen dahingehend geändert, den Menschen auch viel mehr zuzutrauen. Also den Menschen auch wirklich zuzutrauen, dass sie selbst wissen, was für sie gerade in dem Moment gut ist. Und dass dann vielleicht die Studie, die sagt, okay, so und so viel Bewegung und die Ernährung beispielsweise, ne, das musst du jetzt machen, weil dann geht's dir besser. Und die Person sagt, nee, ich fühle mich gerade aber nicht so, dass man da auch wirklich die Freiheit gibt und die Autonomie einräumt, die Menschen selbst entscheiden zu lassen.
Also das, was da viel daraus spricht oder stark daraus spricht von dem, was du gerade sagst, finde ich eigentlich auch eine schöne Zusammenfassung unseres Gesprächs, dass es eben auch bei Themen, die der Endlichkeit zugeordnet werden, gar nicht so sehr um das Verhindern von großen Katastrophen oder die Absicherung des absoluten äußersten Notfalls geht, sondern tatsächlich um Lebensgestaltung. Ne? Also Menschen fragen sich offenkundig auch am Lebensende, wie ein lebenswertes Leben aussieht. Finde ich sehr, sehr schön, dass da auch jetzt da aus deiner Perspektive sich dann nochmal was geweitet hat, also vielleicht auch durch die Auseinandersetzung eben mit Gerontologie oder gerontologischen Themen an sich.
Und ich hoffe natürlich, dass sich jetzt für alle, die zugehört haben, auch sich wieder der Horizont ein bisschen geweitet hat in der Auseinandersetzung mit gerontologischen Themen. Liebe Helena, lieber Stefan, vielen Dank für das tolle Interview, für eure Zeit, für die Einblicke, denn nicht alle wissen ja, wie so eine Promotion abläuft, was da eigentlich passiert im Hintergrund. Und das natürlich noch hat es aus meiner Sicht zu einer ganz spannenden, schönen, interessanten Folge gemacht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch alles Gute noch für die weitere Promotion.
Ja, super klasse, dass das heute so spontan und so schnell auch geklappt hat. Danke auch, Tobi, dass du das hier sogar mit einer Summer School noch hast anleiern können. Und hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir denn bei der nächsten Summer School oder irgendwo uns mal persönlich über den Weg laufen können und sowohl inhaltlich als auch einfach mal neben allen Inhalten mal einen Schwarz halten können.
Ja, danke euch.
Danke an euch.
War spannend.
Ja, hat Spaß gemacht.
Mehr Informationen zu unserem Podcast und unseren Gästen gibt es in den Shownotes oder unter knowledge.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.